Nachbarschaftshaus. Neues aus Heißen. Rätselzeit. Die Lösung.
Und hier die Lösung von der vergangenen Woche. Wann wurden der Stadt Mülheim Stadtrechte verliehen? 1808. Welche lokalen Tageszeitungen gibt es? WAZ und NRZ.
Pfarrerin Alexandra Cordes spricht zu Pfingsten.
Frohe Pfingsten! Dieses Wochenende feiern wir Pfingsten. Aber was ist eigentlich Pfingsten? Wenn man versuchen will, das zu erklären, ja, dann ist das gar nicht so einfach, was da so passiert ist. Es hat auf jeden Fall mit dem Heiligen Geist zu tun und es ist ein Fest, bei dem es auch um Liebe und auch um Hoffnung geht. Wenn wir Pfingsten erklären wollen, dann müssen wir eigentlich ein bisschen vor Pfingsten anfangen. Ungefähr vor 10 Tagen haben wir Himmelfahrt gefeiert. Das ist das Fest, an dem Jesus sozusagen zu Gott zurückgekehrt ist. Er hat damals seine Jüngerinnen und Jünger mit auf einen Berg genommen und hat gesagt, seid nicht traurig, ich kann nicht bei euch bleiben, auch wenn ich auferstanden bin. Ich muss zurück zu meinem Vater, aber ich schicke euch jemanden, nämlich Gottes gute Geistkraft, Gottes Heiligen Geist. Und deswegen kehrt ihr zurück nach Jerusalem und wartet, bis dieser Geist Gottes kommt. Und das haben dann die Freundinnen und Freunde von Jesus auch getan. Sie sind in Jerusalem geblieben, haben sich eigentlich, könnte man fast sagen, im Haus versteckt, haben wenig Kontakte nach außen gehabt und haben gewartet und gedacht, ja, was ist das denn, Gottes gute Geistkraft, Gottes heiliger Geist? Und jetzt will ich Ihnen erzählen, was da zu Pfingsten passiert ist. Jerusalem war voller Menschen und es waren ganz viele fromme Juden aus aller Welt gekommen, denn an Pfingsten feierte man damals oder feiern die Jüdinnen und Juden auch heute noch das Fest der Tora, also der guten Weisung Gottes. Und da kam auf einmal ein Brausen, ein Sturm vom Himmel. Und das ganze Haus, in dem die Jüngerinnen und Jünger Jesus versammelt waren, war voller Feuer. Und das Feuer wärmte und leuchtete, aber es verbrannte nicht. Und dann lobten die Freunde und Freundinnen Jesu Gott und priesen ihn. Und die Menschen außerhalb des Hauses, sie liefen herbei und sie staunten, denn jeder hörte die Jüngerinnen und Jünger in seiner eigenen Sprache reden. Und Petrus trat aus dem Haus und er sagte, wundert euch nicht, das hat Gott getan. Ihr wisst, man hat Jesus ans Kreuz genagelt, aber er lebt. Er ist bei Gott und er hat uns die heilige Geistkraft geschickt, den Heiligen Geist. Und weiter sagte Petrus, glaubt an Jesus und kommt zu uns und lasst euch taufen. Und viele Menschen kommen herbei, sie lassen sich taufen, sie bleiben zusammen und danken Gott, sie helfen einander und sie sind wie eine große Familie und keiner muss hungern. Und deswegen wird Pfingsten auch oft das Geburtstagsfest der Gemeinde genannt. Denn durch das Schicken der Geistkraft Gottes ist eigentlich die erste Gemeinde entstanden. Menschen aus aller Welt kamen zusammen und es passierte das, was wir uns eigentlich vorstellen, wenn Liebe und Frieden und Gerechtigkeit gelingt, dass dann die Menschen sich verstehen, egal wo sie herkommen, egal welcher Herkunft sie sind, egal welcher Religion sie angehören und dass sie beieinander bleiben und dass sie alles miteinander teilen und keiner hungern muss und alle satt werden. Man nennt das auch manchmal, das ist der Sozialismus des frühen Christentums. Wenn wir uns heute unsere Kirche angucken, dann sind wir da allerdings weit von entfernt. Und trotzdem feiern wir Pfingsten und hoffen, dass auch ja heute Gottes gute Geistkraft uns erreicht und verändert. Und das Spannende daran ist, dass Gott damit eigentlich auch den Raum überwunden hat. Denn Gottes Geist ist immer da, ist immer gegenwärtig. Und dieser Geist will uns eigentlich immer wieder beflügeln. Er ist nicht etwas, den wir irgendwie festhalten können, den auch nicht die Institution in Besitz nehmen kann, nicht die Kirche und auch sonst keine anderen. Denn er weht, wo er will und er ist frisch und er verändert, aber er ist auch wie Feuer, das wärmt, uns Geborgenheit schenkt, als wenn wir gemeinsam am Lagerfeuer sitzen. Gottes Geist ist also nicht fassbar und vielleicht macht es das auch so schwierig mit Pfingsten, dass wir es nicht genau fassen können. Aber Gottes guter Geist, er will uns immer wieder Hoffnung schenken. Hoffnung darauf, dass diese Welt sich zum Guten verändern lassen kann und dass am Ende die Liebe die treibende Kraft ist, die uns stärkt, die uns bewegt und die uns über uns selbst hinauswachsen lassen kann. Also, Ihnen allen ein frohes Pfingstfest.
Der Tipp der Woche.
Woran erkenne ich, ob Clementinen saftig und aromatisch sind? Die Schale sollte prall und glänzend sein und bei Fingerdruck nicht viel nachgeben. Fühlt es sich aber so an, als wäre die Schale zu groß für die Frucht, dann wurde sie schon länger gelagert und hat einiges an Fruchtsaft verloren, sowie natürlich auch an Gewicht. Im Zweifel sollte man immer die schwersten Früchte nehmen. Grüne Stellen sagen übrigens nichts über die Reife aus. Die Farbe hat nur etwas mit den Temperaturunterschieden in dem Anbaugebiet zu tun.
Mögen Sie das Aroma von Knoblauch und Kräutern im Essen, aber nicht darauf beißen? Kein Problem. Garen Sie die gewünschten Zusätze einfach in einem Tee-Ei mit.
Interessantes und Neuigkeiten.
Für das nächste Gespräch, was ich jetzt führe, spreche mit der EUTB. Jetzt fragt ihr euch natürlich alle, was ist die EUTB? Ich übrigens auch. Aber ich begrüße jetzt am Telefon Frau Henning und Frau Quentin von der EUTB. Hallo meine Damen.
Schönen guten Tag, Herr Bienko.
Ja, guten Tag, Herr Bienko.
Fangen wir an. Was ist die EUTB?
Ich versuche das mal zu erklären. Die Abkürzung steht für E wie ergänzend, U für unabhängig und TB für Teilhabeberatung. Ergänzende, unabhängige Teilhabeberatung, das ist natürlich ein etwas sperriger Titel und wir würden jetzt mal versuchen, ein bisschen zu erklären, was sich dahinter verbirgt.
Ja, also es geht darum, welche Leistungen zur Teilhabe für Menschen mit Behinderungen oder Menschen, die von Behinderung bedroht sind oder auch eine chronische Erkrankung haben, es gibt. Es kann auch darum gehen, wie man mit seiner Behinderung umgeht oder auch wie man mit Behörden umgeht oder mit Erfahrungen, die man aufgrund seiner Behinderung gemacht hat. An uns wenden, wenn man mal mit jemandem einfach über etwas reden möchte, sich über etwas klar werden möchte oder wissen möchte, wo man weitere Unterstützung bekommen kann.
Genau. Die EUTB, also das Beratungsangebot, ist tatsächlich nicht so neu. Das gibt es schon seit 2018 und in Mülheim hier seit August 2018. Und gefördert wird das Beratungsangebot vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Das Ziel ist es eben, die Selbstbestimmung und Eigenverantwortung von Menschen mit Behinderungen zu stärken. Es gibt deutschlandweit ungefähr 500 Beratungsstellen, ja, und die EUTB in Mülheim an der Ruhr ist eine davon.
Jetzt haben wir ja im Bereich der Sozialverbände zum Beispiel den Sozialverband Deutschland oder den VDK. Ergänzt euer Angebot das Angebot der Verbände oder arbeitet ihr alle gemeinsam auf Augenhöhe?
Wir arbeiten auf jeden Fall auf Augenhöhe. Das ist unser Ziel, sowohl mit Menschen, die zu uns kommen, weil sie Rat suchen, als auch mit anderen Beratungsstellen gemeinsam. Es ist so, dass wir ein ganz, ganz weites Spektrum haben. Wie Frau Quentin hat das ja gerade schon gesagt. Also alle Menschen mit allen Einschränkungen können sich an uns wenden mit ihren Fragen. Das heißt, das ist viel breiter, als was der VDK oder der SOVD machen. Wir haben aber eine Grenze. Wir machen keine Rechtsberatung. Das können und dürfen wir nicht anbieten. Und in diesen Fällen würden wir natürlich immer an den SOVD oder den VDK verweisen oder an Rechtsanwälte oder an andere Unterstützungsauskünfte, ja, wenn Menschen wirklich eine rechtssichere Beratung benötigen.
Oder dann auch die Vertretung vor Sozialgerichten.
Genau. Und da sind wir ja auch schon wieder im Bereich dieser Frage, wo und wie muss ich da den Antrag stellen, um da eine Beratungshilfe zu beantragen.
Es gilt ja jetzt auch um Menschen mit drohender Behinderung. Das heißt also, wenn ich jetzt vor dem Problem stehe, dass ich zum Beispiel einen Schwerbehindertenausweis beantragen muss und mir nicht ganz sicher bin, was ich bei dem Ausfüllen der Anträge zu beachten habe, dann kommt ihr ins Spiel.
Absolut, ja. Das ist so eine regelmäßige und wiederkehrende Anfrage, die an uns gestellt wird. Und auch da möchte ich das mal mit der ergänzenden Beratung darstellen, dass wir eigentlich mit allen Fachberatungen, die es hier auch gibt, ne, wir haben ja auch die Schwerbehindertenberatung der Stadt, zusammenarbeiten, dass wir da bekannt und verknüpft sind und kooperieren. Und dass wir immer auch an die Fachberatungen, die es zu der jeweiligen Fragestellung gibt, so dass es also eigentlich, ja, das ist kein Konkurrenzangebot, die EUTB, sondern wirklich eine ergänzende, niedrigschwellige Beratung.
Wenn ich bei der Beantragung eines Schwerbehindertenausweises jetzt zum Beispiel einen der Sozialverbände eingeschaltet habe, aber noch die kompetente Zweitmeinung brauche oder umgekehrt, dann kann ich mich an euch wenden oder wenn ich ein Gutachten habe, was zum Beispiel zum Fundament einer Behinderung geworden ist, dann kann ich auch euch anfragen, wenn es darum geht, nachzufragen, verstehe ich dieses Gutachten jetzt richtig oder gibt es da noch für mich auch Verständnisfragen?
Da nähern wir uns ja fast schon so einer rechtlichen Einschätzung. Ne? Da würde ich den VDK oder SOVD tatsächlich für den besseren Ansprechpartner halten. Bei uns wäre es erstmal überhaupt die Frage Schwerbehindertenausweis. Was ist das denn? Möchte ich den beantragen? Ja oder nicht? Welche Merkmale gibt es da? Welche Vorteile habe ich dadurch? Wo und wie beantrage ich den denn? Wie fülle ich dieses Formular aus? Also ist immer zusammengefasst, besonders im Vorfeld der Beantragung von Leistungen. Also da, wo ein Widerspruch oder so beginnt, sind wir raus.
In diesem Zusammenhang habe ich auf eurer Seite den Begriff des Peer Counselings gelesen. Was ist das?
Peer Counseling nennt sich das. Ja, wir beraten als EOTB vorrangig, wir sind selbst betroffen und beraten Betroffene. Also wir haben beide einen Schwerbehindertenausweis. Oftmals lässt sich in der Beratung dadurch leichter das Eis brechen. Man hat vielleicht eher die Empathie für die Situation der ratsuchenden Personen. Man ist eher auf Augenhöhe. Das ist schon ein großer Vorteil in der Beratung.
Was wir eben auch haben, ist so eine Lotsen- und Wegweiserfunktion. Das heißt, wir gucken auch, gibt es beispielsweise eine Fachberatung zu dem Thema? Und gegebenenfalls leiten wir dann auch dazu über. Kommt immer auf den Fall an. Wir haben ca. 500 Beratungsangebote deutschlandweit. Wir sind alle miteinander verknüpft über die Fachstelle Teilhabeberatung. Man findet das Angebot auch unter www.teilhabeberatung.de. Und wir haben halt einen internen Bereich, wo wir über ein Forum alle miteinander verknüpft sind. Und das heißt, wir haben da auch eine sehr große Schwarmintelligenz, in die wir auch Fragen einbringen können. Und wir haben auch die Fachstelle, die noch hinter uns steht, um in bestimmten Fragen dann auch Dinge zu klären. Und wir beraten eben neben direkt durch Behinderungen oder chronische Erkrankungen betroffene Menschen, beraten wir eben auch die Angehörigen. Also wir schicken niemanden weg oder so. Wir freuen uns, wenn Menschen uns ansprechen mit ihren Fragen und wir dann zusammen überlegen können, können wir diese Frage abschließend klären oder welche Wege muss man gehen, um diese Frage zu klären.
Wir werden in Zukunft immer wieder zu bestimmten Punkten dann größere Podcasts, Informationspodcasts anbieten, dass auch unsere Hörer davon profitieren können. Und da freue ich mich schon jetzt ganz besonders drauf.
Ja, wir freuen uns auch.
Ja, danke schön. Wir freuen uns auch.
Vielen lieben Dank für das Interview und wir hören uns dann sicherlich recht bald wieder.
Gerne.
Danke, gerne.
Was Witziges.
Zu Oma und Opa gehe ich nie wieder, sagt Jonas zu Hause zu seiner Mutter. Die sitzen den ganzen Tag auf dem Sofa herum und haben nichts an, ruft die Mutter empört. Was? Die haben gar nichts an?
Nein, gar nichts. Kein Fernseher, kein Radio, auch keinen Computer. Einfach nichts.
Was macht ein Schalker, der in diesen Tagen deutscher Meister wird? Er macht die Playstation aus und geht ins Bett. Gute Nacht.
Gesundheitsgespräch mit Dr. Dirk Herting.
Ja, und wir starten mit einer neuen Runde unserer beliebten Talkserie Corona-Spezial. Und ich freue mich wieder auf ein Gespräch mit Dr. Dirk Herting. Hallo, Herr Dr. Herting, wie geht's Ihnen?
Guten Abend, Herr Bienko. Auch mir geht's gut. Ist natürlich nach wie vor eine aufregende Mischung zwischen Corona-Impfsprechstunde, aber auch weiterhin normaler, voller, sonstiger hausärztlicher Sprechstunde.
Wie stellt sich aktuell die Situation in der Praxis unter den Patienten dar? Keine schweren Verläufe?
Nein, bei mir in der Praxis nicht. Gott sei Dank. Das war ja meistens so, wenn Sie mich interviewt haben. Aber im Moment ist es besonders positiv. Also die wenigen positiven Fälle verlaufen ganz, ganz milde. Ich bin da sehr glücklich drüber und hoffe, dass das so bleiben wird.
Es gibt auch die Aussage, dass die Patienten, die die Erstimpfung bekommen haben, bei einer Erkrankung mit Corona vom Krankheitsverlauf nicht mehr mit der Intensivstation rechnen müssen, weil einfach die Schutzwirkung schon zu groß ist. Ist das so richtig?
Ja, das kann ich bestätigen. Bei mir sind es nur 4 Fälle. Ich habe 4 Fälle, die nach erster Impfung erkrankt sind. Und die sind extrem milde verlaufen, diese Erkrankung.
Jetzt sind Sie ja schon, wir haben da ja drüber gesprochen, längere Zeit in der Verimpfung mit den Corona-Impfstoffen. Damals zu Beginn der Aktion war auch die Euphorie bei Ihnen und Ihrem Team noch intensiv und auch gut zu spüren. Sind Sie immer noch mit dem gleichen Engagement dabei oder ist schon eine gewisse Verimpfungsmüdigkeit zu spüren bei Ihnen und beim Team?
Gott sei Dank noch nicht, obwohl es objektiv gesehen sehr anstrengend ist. Aber Gott sei Dank, dieses Gefühl in der Impfsprechstunde, bei uns ist das zurzeit dienstags von 14 bis, sagen wir mal, 19 Uhr, freitags von 13 bis 16 Uhr und jetzt nochmal zweimal der Mittwoch zusätzlich. Also der Mittwoch, wir haben jetzt nochmal nächsten Mittwoch, dann ist es also schon sehr viel. Dienstagnachmittag, Mittwochnachmittag und Freitagnachmittag. Danach wird es nur noch sein, der Dienstag von 14 bis 19 Uhr und der Freitag von 13 bis 16 Uhr. Und die Stimmung ist nach wie vor sehr gut. Also wir wissen, das wird ein strammer Sommer, weil wir ja dieses Impfen auch durchhalten wollen, auch wegen der vielen Zweitimpfungen. Aber die Stimmung ist nach wie vor gut, man freut sich, die Patienten impfen zu können, die Patienten freuen sich. Aber trotz dieser guten Stimmung ist es auch anstrengend. Es ist natürlich sehr monoton. Du erklärst immer das Gleiche, du machst die gleiche Aufklärung. Trotzdem bleibt die Stimmung sehr gut beim Impfen.
Immerhin haben es die niedergelassenen Ärzte und die Impfzentren bisher geschafft, bis zu 1,3 Millionen Dosen pro Tag zu verimpfen. Ist ein großartiger Erfolg, denke ich.
Absolut. Und ich merke natürlich auch, das ist eine irre Entlastung für uns. Jeder Zweite, der reinkommt, hat doch die Impfung woanders bekommen. Die Kinderärzte impfen mit, obwohl Kinder noch nicht geimpft werden bisher, weil sie eben die Mütter impfen können, die mit den Kindern in die Praxis kommen. Die Frauenärzte impfen mit, die HNO-Ärzte, teilweise sogar auch andere Facharztgruppen. Die Impfzentren sind sehr, sehr fleißig und insofern ein schönes Gefühl, da freue ich mich immer richtig, weil das unsere Listen etwas entlastet, unsere Warteliste, wenn die Patienten doch dann woanders eine Impfung bekommen.
Sie sprachen gerade von den Kindern. Es deutet sich ja an, dass der Impfstoff von BioNTech für Jugendliche ab 12 jetzt bald verimpft werden kann. Werden Sie und Ihr Team auch da tätig werden?
Ich bin grundsätzlich für die Impfung. Ich habe das heute mit einem jungen Kollegen, der mir zurzeit hier in der Praxis hilft, besprochen. Der ist eher dagegen. Also der sagt, meinen 12- oder 13-jährigen Sohn mit einem Impfstoff, der gerade erst entwickelt wurde, zu impfen und der kann noch nicht mal selbst mitentscheiden, bin ich skeptisch. Im Gegensatz zu meinem Kollegen sehe ich es ein bisschen anders. Ich glaube nicht an relevante Nebenwirkungen, auch nicht für Kinder. Und insofern, ja, ich würde meine Söhne mit 12 und 13 impfen. Und die einzige Frage, die sich stellt bei den riesen Wartelisten, schaffen wir es auch noch, die Kinder hier zu impfen oder sollten das nicht wenigstens dann die Kinderärzte übernehmen?
Nach der Aufhebung der Priorisierung von AstraZeneca ging ein Bild durch die sozialen Medien vom Impfzentrum in Freiburg. Da fand sich eine unübersehbare Menschenmenge ein. Es war fast so wie bei einem Fußballstadion. Hat die Nachfrage nach AstraZeneca und Impfterminen mit AstraZeneca bei euch auch spürbar zugenommen?
Nein, nicht spürbar, ein bisschen. Das heißt, wir haben aber auch eine interne Regelung hier im Team. Wir impfen keine jungen Frauen. Also wir impfen eigentlich keine Frauen unter 60, vielleicht mal eine 55-Jährige, wenn sie unbedingt möchte und wir sie aufgeklärt haben. Aber wir möchten im Moment keine jungen Frauen impfen, aufgrund der Tatsache, dass die meisten schweren Zwischenfälle bei Frauen aufgetreten sind. Wir impfen impfen junge Männer auf Wunsch, haben aber da auch gefühlt so eine Grenze. Also wir impfen ungern einen 22-Jährigen mit AstraZeneca oder einen 19-Jährigen. Wir hatten mal eine Zeit lang gesagt, wir impfen Männer zwischen 50 und 60 mit AstraZeneca. Ich bin da als Chef ein bisschen lockerer. Wenn ich vernünftig aufkläre, dann impfe ich auch schon mal einen 38-Jährigen. Aber die Nachfrage ist nicht besonders groß. Also diese, was Sie gerade beschrieben haben aus Freiburg, ist hier nicht zu spüren.
Den Rest des Gesprächs können Sie in den nächsten Corona-Spezial hören, der in wenigen Tagen unter www.mh-podcasting.de bereitgestellt wird. Neues aus dem Hundsbuschviertel mit Anna Maria Allegressa.
Und wieder gibt's Neues aus dem Hundsbuschviertel und diesmal, und das werdet ihr gleich hören, auch darüber hinaus. Denn die Anna hat eine ganze Menge zu erzählen zu mehreren Veranstaltungen, die jetzt in der aktuellen Woche stattfinden. Hallo Anna, wie geht's dir?
Hallo Ralf, also mir geht's gut und ich bin auch froh, es ist ein schöner Tag und ja, ich genieße es.
Am Dienstag, euer Erfolgsformat, mittlerweile Zoom-Konferenzen und diesmal zwei, eine in Speldorf und eine in Dümpten.
Ja, richtig. Also wir haben ja den Europäischen Nachbarschaftstag am 28. Und der wird ja in ganz Europa gefeiert. Und es geht einfach darum, auch wieder die Nachbarschaft zu würdigen. Und da ich jetzt auch angefangen habe, in Dümpten zu arbeiten, fange ich jetzt also auch in Dümpten an, zusammen mit dem Quartierspunkt Dümpten, mit den Mitarbeitern des SWB, auch Nachbarschaftsangebote zu machen in Dümpten. Und arbeite auch mit dem MWB zusammen. Und ich finde das jetzt klasse, dass das jetzt auch immer mehr Thema wird, auch für die Wohnungsbaugesellschaften und auch für die Kommune, dass es auch wichtig ist, die Nachbarschaften zu fördern und auch das Quartier selber zu fördern. Und in diesem Rahmen wollen wir das halt eben auch gemeinsam würdigen, indem wir am 25., also jetzt am kommenden Dienstag, uns treffen. Das haben wir ja in Speldorf schon mal gemacht, schon zweimal. Das machen wir jetzt ein drittes Mal. Und das wird dann um 19.30 Uhr auch anfangen. Um 19.30 Uhr werden wir uns in Speldorf treffen, um uns wieder auszutauschen, einfach zu schauen, welche Themen haben wir. Das ist ja so ein ganz lockeres Plauschen miteinander und da lernen wir uns kennen. Und ich bin noch mal gespannt, welches Thema diesmal dran sein wird. Es ist also ganz offen und da ist jeder zu eingeladen. Und in Dümpten machen wir das jetzt zum ersten Mal. Und wenn es also Dümptner gibt, die da gerne mitmachen möchten, dann wäre das um 17.30 Uhr. Dann bin ich für alle online da und der SWB macht da auch mit und verschiedene andere, die da halt eben auch Lust haben, über das Quartier zu sprechen. Und ich bin mal gespannt, was da für Themen kommen. Und da werden wir um 17.30 Uhr zusammentreffen. Also in Dümpten um 17.30 Uhr und in Speldorf um 19.30 Uhr.
Und die Zoom-Schlüssel sind wie immer über dich und den CBE abrufbar.
Genau, also ich werde das jetzt auch auf unserer Homepage aufschreiben. Das findet ihr dann unter der Homepage www.cbe, also C wie Cäsar geschrieben, dann -mh.de. Könnt ihr das abrufen oder mich auch direkt anrufen. Ich bin immer erreichbar unter meiner Handynummer 015788117290.
Und dann gibt es eine zweite Aktion. Und zwar macht ihr am Freitag, dann am 28. ein Balkonsingen. Und das machst du nicht alleine, sondern im Prinzip mit meiner Chefin auch, mit der Geschäftsführerin des Vereins Mülheimer Nachbarschaft, mit der Alex Tajnovic. Was ist das denn?
Also wir machen am 28. Mai, das ist ja der Europäische Nachbarschaftstag und das haben wir bisher auch jedes Jahr gefeiert und das möchten wir auch dieses Jahr feiern. Und natürlich muss man jetzt auch die Hygiene- und Abstandsregeln beachten. Also wir können keine großen Feste feiern, aber wir lassen uns da nicht entmutigen und werden ein Balkonsingen anbieten. Diesmal an drei Orten und wir fangen an um 15 Uhr in Dümpten, am Quartierspunkt Dümpten. Diesmal auch das erste Mal und da kommt auch unser Akkordeonspieler, der Herr Silvester Petsche, und spielt mit uns halt eben auch Volkslieder oder Lieder, die man sich wünschen kann. Also man kann auch bei uns Liederwünsche äußern. Es wäre toll, wenn ich bis Dienstagnachmittag noch Liederwünsche bekomme, dass wir uns darauf vorbereiten können, auch unter derselben Nummer, die ich gerade durchgegeben habe. Da kann man mir also Bescheid geben, wenn jemand da also in Dümpten dabei sein möchte und vielleicht ein bestimmtes Lied hören möchte, dann kann er bei mir auch Liederwünsche abgeben. Das gilt auch für alle drei Standorte. Um 15 Uhr geht es los am Quartierspunkt Dünten. Das ist die Oberheitstraße 136. Und da kann man natürlich mit Abstand dazukommen oder halt, wenn jemand da direkt wohnt, auch am Balkon oder am Fenster zuhören. Deswegen nennen wir das auch Balkonsingen. Und es geht dann weiter direkt um 16.15 Uhr. Bottenbruch, Ecke 7781, da ist eine Wiese mit Spielplatz. Da werden wir uns hinstellen. Wer möchte, kann also gerne dazukommen und kann da halt eben auch mitsingen oder zuhören. Und die letzte Station wird dann in Speldorf sein, in unserem Hundsbuschviertel an der Hundsbuschstraße 24. Da werden wir um 17.30 Uhr weitermachen und dann hoffentlich den Abendausklang sozusagen miteinander genießen. Das Einzige, wo uns alle die Daumen drücken können, ist, dass es trocken bleibt und die Sonne scheint und wir dann halt eben auch wirklich gemeinsam dann da singen können. Das kann ich aber leider nicht beeinflussen. Aber ansonsten bin ich auf jeden Fall dabei und die Alexandra Tajnovic vom MWB auch, vom Nachbarschaftsverein. Ich freue mich auf jeden Fall total darauf und lade alle Nachbarinnen und Nachbarn dazu ein.
Und in der nächsten Woche erzählst du uns dann, wie es war, und wenn es okay ist, singst du auch ein kurzes Stück vor.
Oh je. Mal gucken. Also ich werde auf jeden Fall berichten davon und bin mal gespannt.
Ich freue mich riesig drauf. Ich hoffe, ihr habt super, super, super tolles Wetter und die Geschichte wird ein Riesenerfolg. Ja, dann können wir in der nächsten Woche darüber berichten, wie toll es war.
Ja, vielen Dank, Ralf. Und dir auch noch eine schöne Woche und bis bald.
Wir hören uns. War wieder schön, mit dir zu sprechen.
Bis dahin, ne?
Tschüss.
Tschüss.
Rätselzeit.
Und hier die Rätsel von dieser Woche. Welcher Mülheimer gründete einen weltweiten bekannten Konzern? Dr. Oetker, Siemens, Stinnes, Aldi. Welcher Stadtteil Mülheims hat die meisten Einwohner? Heißen, Speldorf, Stürum, Altstadt 2.
Jeder Augenblick ist so schön, wie man ihn sieht. Jeder Moment so einzigartig, wie man ihn empfindet. Und jeder Mensch so wichtig, wie man ihn im Herzen hat. Ein Gedicht vom Regenbogenbauen. An einem wolkenverhangenen Tag ein kleines Mädchen sich fragt, weil Menschen so traurig schauen, ob es könnte einen Regenbogen bauen. An dem Laden eine Straße weiter begrüßt das Mädchen den Besitzer heiter. Fragt dieser, was möchtest du haben? Erzählt ihm, es bräuchte viele Farben. Des alten Mannes Neugier ist geweckt, daher fragt er die Kleine nach dem Zweck. Mit leuchtenden Augen das Mädchen spricht, ich möchte, dass der Mensch nicht vergisst. So wichtig ist doch Freude und Vertrauen. Deshalb möchte ich einen Regenbogen bauen. Der alte Mann denkt an Zeiten zurück, als auch er auf der Suche war nach Glück. Mit Farben beladen geht sie ihren Weg, hoch hinauf, als führte gen Himmel ein Steg. Sie malt die Hoffnung grün, in Rot die Liebe sehr schön. Indio wird die Magie, ein wenig davon schadet nie. Gelb für Wärme und den Frieden, denn Menschen sollten sich doch lieben. Blau für Ruhe und Vertrauen, fertig ist das Regenbogenbauen. Ist der Tag mal wieder grau, dann vergiss nicht und schau. Denn irgendwo zwischen Himmel und Erde ist der Regenbogen und nimmt die Schwere. Ist es auch mal dunkle Nacht? Deshalb wurden die Sterne noch gemacht. Schätze dein Leben, schätze deine Gesundheit, schätze deine Familie, schätze deine Freunde. Für diese Schätze brauchst du kein Geld, aber sie machen dich zum reichsten Menschen der Welt. In diesem Sinne wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Bleibt gesund und munter.
Das war Nachbarschaftshaus. Neues aus Heißen. Bis zum nächsten Mal.